Seite, danke nochmal für deinen sehr informativen Input, der ja viele Aspekte, die auch im Buch nochmal ausführlicher behandelt werden, abdeckt. Es gab jetzt schon viele Fragen im Chat. Ich würde versuchen, die so ein bisschen zu sortieren und dir die nacheinander so zu stellen. Wenn andere Leute aufgrund des Vortrags jetzt noch Fragen haben, dann gerne in den Chat stellen. Dann versuche ich das so ein bisschen zusammenzusammeln. Die erste Frage richtet sich nochmal an so Begrifflichkeiten, die du verwendet hast, und zwar, wie du inhaltlich unterscheidest, Rechte, Extrem, Rechtsradikale, genau, was du da so verwendest und warum.
Gute Frage. Kann sein, dass ich jetzt einfach, also ich habe ehrlich gesagt kein Skript, sondern ich rede frei. Kann sein, dass ich auch so Sachen gesagt habe wie extrem Rechtsradikale, was aber eigentlich kein Begriff ist, den ich verwende. Was ich normaler, also sagen wir es mal so, die Behörden sprechen ja immer davon, dass es eine Unterteilung gibt zwischen Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus, was im Endeffekt heißt, dass sie dort eine Trennlinie ziehen, dass es im Grunde einen noch, ja, einen von mir aus rassistischen und auch verfassungskritischen, aber letztendlich nicht, noch nicht gewalttätigen und noch nicht verfassungsfeindlichen Rechtsradikalismus gäbe. Diese Trennung teile ich in der Form nicht, weshalb ich eigentlich den Begriff der extremen Rechten nutze, was manchmal wie ein Wortspiel zwischen Rechtsextremismus und extreme Rechte klingt, aber es bezeichnet was anderes, weil der Begriff extreme Rechte im Grunde die Gesamtheit aus menschenverachtenden, demokratiefeindlichen Positionen, Strategien, Inhalten dieser Szene beschreibt. Das heißt, eigentlich verstehe ich unter dem Begriff extreme Rechte, wenn man so will, die Kontinuität zwischen rechtsradikalen und rechtsextremen Positionen, wenn man dem halbwegs folgen konnte. So. Und wenn ich extrem rechtsradikal gesagt habe, dann vergesst das. Das war dann einfach meinem Sprachfluss geschuldet und ist Unsinn. Das passiert manchmal leider im freien Text.
Danke für die Ausführung zu den Begrifflichkeiten. Es gibt jetzt noch eine Frage, ob es konkrete Bezüge zu den Querdenkern gibt. Vielleicht könntest du in dem Zuge ja auch nochmal was zum 7.11. zum Beispiel sagen.
Ja, es gibt Bezüge zu den Querdenkern, nämlich sehr, sehr stark. Die Entwicklung dahinter finde ich allerdings interessant. Ja? Wenn man sich anguckt, wie die Entwicklung war, dann kann man festhalten, also Corona taucht irgendwann im Dezember 2019 das erste Mal auf. In Deutschland, wisst ihr selber, kommt der erste softe Lockdown Mitte März 2020 und im April, Mai formieren sich dagegen auch die ersten Querdenkerproteste, wo die, also sozusagen Neonazi-Szene, über die wir heute reden, in der Form eigentlich noch nicht vertreten war, wo es auch noch nicht viele rechte Hooligans, die dabei waren. Das kam eher aus einem anderen Spektrum der extremen Rechten, nämlich aus sozusagen, ja, Verschwörungsmilieu und so weiter. Ich würde sagen, extrem rechte Hooligans spielen vor allem seit Sommer eine Rolle, seit ungefähr August, seit den Aufmärschen in Berlin. Da waren sie zumindest in größerer, wahrnehmbarer Zahl dann auch da, haben dorthin mobilisiert. Und das finde ich deshalb interessant, weil ich das Gefühl habe, die Szene musste sich auch erstmal mit dieser Situation neu arrangieren, neu sortieren, was sie eigentlich politisch damit macht, was sie letztendlich getan hat. Und das ist ja offensichtlich geworden, ist, sie versucht, also sie kann offensichtlich ganz nahtlos an den ganzen Sozialdarwinismus, an den Hass auf die Bundesrepublik Deutschland, auf den Hass auf die liberale Demokratie sozusagen bei den Querdenkern andocken. Und was sie auch tun, und das ist in der Neonazi-Szene überhaupt nichts Überraschendes, sie versuchen sozusagen einen Widerspruch oder einen Konflikt zwischen einer von ihnen imaginierten völkischen Gemeinschaft einerseits und der politischen Repräsentation andererseits zuzuspitzen. Was jetzt ein bisschen sperrig klingt, ist, sie versuchen eigentlich die ganze Zeit zu behaupten, dass die Regierung gegen ihr eigenes Volk handelt. So. Also sie haben das gemacht, worin sie tatsächlich auch geübt sind. Sie haben diverse Fake-Accounts für neue Kampagnennamen betrieben. Es gibt ja zum Beispiel auf Instagram die Seite Corona-Wahnsinn beenden. Das ist nichts anderes als eine alte NPD-Gruppe mit ein paar anderen Leuten, mit ein paar Netzwerkpartnern noch dahinter. Die Kader sind dort immer dieselben. Und ja, mit genau diesem Ansatz, daran, dass sie inhaltlich an diese Demonstrationen dann doch sehr nahtlos inhaltlich anknüpfen konnten, sind sie dann im August ja mehrfach bei den Corona-Demonstrationen in Berlin aufgeschlagen, haben das auch andernorts mehrfach versucht und letztlich konnte man das auch in Leipzig am 7. November unter anderem sehen. Und wisst ihr, ich habe diese Demonstrationen mir auch alle angeguckt, das mache ich ja öfter, auch mir ein Bild vor Ort machen. Natürlich war es auf den ersten Moment, wie soll man sagen, kulturell, symbolisch verstörend, dass man so Hippie-Fahnen, rote Herzchen-Luftballons neben so Reichskriegsfahnen sah. Ja, das hat einen verstört, das fand ich auch. Aber sozusagen, wenn man sich mal tiefer reindenkt, was eigentlich ideologisch dort die Klammer ist, dann ist es ein wahnsinnig autoritäres Menschenbild, dann ist es wahnsinnige Wissenschaftsfeindlichkeit und letztendlich auch immer eine Ablehnung demokratischer Verhältnisse. Und genau da fühlen die Neonazis sich inhaltlich wohl, wenngleich man sagen muss, die fanden die Herzchen-Luftballons jetzt nicht cool. So, es gab schon auch kritische Diskussionen bei diversen Neonazis, die mit dem Publikum dort, wie soll man sagen, ein eher strategisches Verhältnis gepflegt haben, kein inniges.
Ja, das würde ich, also vielleicht als kurze Ergänzung noch dazu, ja. Tatsächlich würde ich das so ein bisschen unterstreichen. Ich war auch am 7.11. vor Ort und habe mir das angeguckt und was die Hooligans, Neonazis dort gemacht haben, war ja tatsächlich aber auch die Demonstration auf der Straße dann nochmal, also um den Ring durchzusetzen und das tatsächlich auch mit der Gewalt, die sie erlernt und geübt haben.
Das ist genau, das ist die Kompetenz, die sie dort einbringen und ich finde an der Stelle immer wichtig zu sehen, wie arbeitsteilig solche Bewegungen funktionieren, ne? Und Arbeitsteilung heißt ja, Neonazi-Hools sind meistens nicht diejenigen, die die Bühne organisieren, die Reden halten oder die Luftballons verteilen, sondern die bringen halt die Gewaltkompetenz ein, auch die Polizei zurückzuschlagen oder im Zweifelsfall die Antifa-Journalisten durch die Straße zu jagen. Genau das ist das, was sie tun. Und wenn ich von Arbeitsteilung rede, dann heißt das nicht, dass diese Arbeitsteilung irgendwo schriftlich festgehalten ist. Die passiert in der Praxis. Und danach gab es einige Querdenker, die total stolz drauf waren, dass sie jetzt endlich durchsetzungsfähige Leute an ihrer Seite haben.
Es gibt jetzt noch zwei Fragen, die sich so ein bisschen auf so eine Positionierung abzielen. Das ist zum einen, was machen Mainstream-Promoter und Boxstelle gegen die Teilnahme von Nazi-Hools in ihren Events? Und zum anderen nochmal auf so einer institutionellen Ebene, könntest du die Position, sofern es die gibt oder gab, der etablierten deutschen Verbände, jetzt kommen ja diese ganzen Abkürzungen, zum Thema Rechtsextremismus ja. Zusammenfassen?
Was machen Mainstream-Promoter und Boxstelle gegen die Teilnahme von Nazi-Hools an ihren Events? Ehrlich gesagt kann ich die Frage nicht für jeden Box-Promoter beantworten, sondern was ich wahrnehme, ja, ich kann das mal einteilen, ist, ich nehme wahr, dass es einen kleineren Teil an, wie soll man sagen, kommerziell orientierten Anbietern gibt, im Bereich Mixed Martial Arts ist das zum Beispiel We Love MMA, die sich seit Jahren schon relativ, ja, konsequent positionieren. Auch dort gab es einzelne Vorfälle, aber eigentlich schicken die ihren Kämpfern vorher zu, welche Tattoos und Kleidungsmarken dort nicht gesehen werden und sortieren auch vorher aus, wenn sie dort kämpfen lassen. Meines Erachtens ist das aber ein kleinerer Teil. Die große Masse an Fight Nights, die ich mir angeguckt habe, und das geht von Fair Fighting Championship in NRW über Adrenalin in Bayern bis hin zur Fight Night Neubrandenburg in eben Neubrandenburg, Sprawl and Brawl in Berlin. Also man kann diese ganzen Namen nennen, ja, wo tatsächlich eine irgendwie auch interessante Mischung aus einerseits integeren Kämpfern und ihren Leuten zusammenkommen, Neonazi-Hools. Und ich habe auch schon Events gesehen, wo nach einem Neonazi-Hool auf einmal ein türkischer Islamist auftrat. So, bei einer GMC in Hamburg war das nämlich. Da lief ein Tscheche erst mit so einem Nazi-Tattoo ein. Kurze Zeit später lief Ömer Solmaz ein, der einfach der türkischer Islamist ist und nichts anderes. Ehrlich gesagt kann ich deshalb nicht so richtig eine Grundhaltung daraus beziffern. Ich habe eher das Gefühl, dass ein Großteil, nicht alle, aber ein Großteil des kommerziellen Eventbetriebes ja vor allem auf diesen kommerziellen Eventbetrieb fixiert ist. Das heißt, man will eine spannende Fightcard bieten. Man weiß, dass gerade rechte Hooligans meistens auch noch ihr Publikum mitbringen. Das heißt, man hat dann auch gleich meistens Tickets verkauft. Und diese Leute meistens nur dann von der Fightcard nehmen, wenn es auch größere Proteste dagegen gab. So, davon abgrenzen würde ich nochmal Events, die deutlich aus einer extrem rechten Hooligan-Szene kommen, zum Beispiel auch die Imperium Fighting Championship, also bei damals im August 2016 gegen einzelne Kämpfer zu intervenieren, hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil alle wussten, wer der Veranstalter ist und dass der sich da nicht in die Suppe spucken lassen wird. So, wie gesagt, ich will an der Stelle auch keine Pauschalurteile zeichnen, es gibt integere Veranstalter. Und eine Sache, über die wir heute auch bisher kaum geredet haben, weil mein Vortrag ja sehr auf die Nazi-Szene fokussiert ist, mir ist schon bewusst, dass viele Leute im Kampfsport auch sehr viele positive Dinge finden. Also eine Auseinandersetzung mit Körper und Kraft, mit Stärke und Niederlage, ein Bewegungsspiel der Körper sozusagen, das kann man dort alles finden. Letztendlich aber werden die Kampffähigkeiten, die es im Kampfsport zu lernen gibt, immer, und das wird sich nicht ändern, für jegliche kriminelle und menschenfeindliche Gruppen interessant sein. Und gerade deshalb sind eigentlich viel mehr Promoter aufgerufen, sich damit mal vernünftig zu beschäftigen.
Kannst du noch was zu den Verbänden
auch sagen? Ja und nein. Also ihr seht ja an diesen Namen ISKA, WKU und WAKU, das sind übrigens alles drei Kickbox-Verbände, dass es sehr verschiedene Verbände gibt. Meines Erachtens, also die, seht ihr, jetzt komme ich selber an eine Grenze. Ich weiß, dass ich einen Kickbox-Verband dieses Jahr kurz vorm Kampf der Nibelungen davon abgegrenzt hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es die WAKU oder die WKU war. Das seht ihr, ich bin selber manchmal überfordert mit diesen ganzen Namen. Es gab jedenfalls ein Statement von zwei MMA-Verbänden in Deutschland und einem Kickbox-Verband. Also namentlich waren das die GAMMAF und die GEMMAF, die heißen auch dann immer noch sehr ähnlich. Das sind die zwei MMA-Verbände und ich glaube, die WAKU, die haben sich vom Kampf der Nibelungen distanziert und haben öffentliche Statements publiziert, wo sie auch sagten, dass Menschen, die beim KDN irgendwie mitwirken oder das zuschauen, die haben bei ihnen keinen Platz, die wollen sie nicht haben. Und jetzt wird es wieder interessant. Wir sprechen ja hier über den freien Markt bei Kickboxen und MMA. Der Verband, der sich übrigens dazu nicht positioniert hat, ist das Deutsche Amateurboxen. Die waren nämlich auch angesprochen und die haben aber offensichtlich kein Bedürfnis gesehen, da irgendwie Position zu beziehen. Das heißt, innerhalb dieser ganzen Riege aus verschiedenen Verbänden, teilweise traditionell vereinsorientiert, teilweise auf dem freien Markt orientiert, zeichnet sich ein wahnsinnig heterogenes Bild ab. Ich hoffe, die Antwort reicht an der Stelle.
Es gibt noch eine Frage nach der staatlichen Einschätzung, nach den staatlichen Behörden, ob die diese Szene ernsthaft im Blick haben. Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, dass sozusagen auch staatliche Zahlen immer so ein bisschen kritisch hinterfragt werden müssen. Genau. Wie blickt denn der Staat, staatliche Behörden, wie blicken die auf das Phänomen?
Auch hier kann ich vor allem sagen, dass das sehr schwierig einzuschätzen ist, weil gerade staatliche Behörden oftmals sich in einer starken Geheimnistuerei ergeben, ja, und einfach auch nicht sagen, wo ihre Quellen sind und einfach nicht sagen, wen sie wirklich beobachten. Das tun sie selten. Deswegen muss ich mich auf das verlassen, was ich wahrnehme. Man kann ja, das habe ich auch schon gesagt, also dass der Kampf der Nibelungen als größtes Kampfsport-Event der militanten Neonazi-Szene in Westeuropa irgendwann auf ihren Radar kommt, das war klar. Und das haben sie ja auch zumindest mit Verboten und Razzien versucht zu torpedieren. Das scheint auf ihrem Schirm zu sein. Die Ebene darunter, da sieht es schon ganz anders aus. Denn ein Kampf der Nibelungen kann eigentlich nur so groß werden, wenn es auch eine ganze Riege an rechten Gyms, an von Hooligans betriebenen Gyms und an rechten Kampfsportgruppen gibt. Und da finde ich sozusagen erschreckend, dass ich kaum einen Verfassungsschutzbericht kenne, vielleicht stimmt auch kaum eigentlich, muss man ersetzen durch keinen, in dem irgendein Neonazi-Gym auftaucht. Man kann das mal ganz konkret machen. Ja? Der Videostream für den Kampf der Nibelungen 2020 wurde zum Teil in dem Thüringer Gym Barbaria Schmölln aufgenommen. Einem Gym, dessen Betreiber seit Jahren ein etablierter Neonazi ist. Das Gym wird in keinem VS-Bericht in Thüringen jemals erwähnt. Und so können wir es durchgehen. Auch Imperium taucht in keinem sächsischen Verfassungsschutzbericht auf. Schwierig. So, das heißt, sie haben, wie soll man sagen, die Event-Ebene haben sie also ein bisschen im Blick. Tivats und Kampf der Nibelungen haben sie im Blick. Die Gym-Ebene, man weiß es nicht, weil sie dazu einfach auch nichts wirklich sagen. Letzten Endes kann ich auch immer nur dazu raten, vielleicht auch den Blick nicht nur immer Richtung Verfassungsschutz zu lenken, sondern auch, sich an Zivilgesellschaft zu orientieren. Ne? Welches Wissen gibt es bei den Landessportbünden? Gibt es bei Runter von der Matte? Gibt es vielleicht bei mir? Gibt es auch bei den Kollegen in Wurzen? Gibt es bei den mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus über lokale Gyms? Ich glaube, dort ist man im Zweifelsfall besser aufgehoben.
Das Lokale ist nochmal ein gutes Stichwort, weil die nächste Frage richtet sich auch nochmal, oder da geht es nochmal explizit ums Imperium Fight Team. Du hattest es ja schon kurz erwähnt, das ist sozusagen hier für die Wurzner Leipziger Region ein wichtiges Team. Benjamin Brinser, der Trainer, sitzt auch im Stadtrat in Wurzen. Und die Frage ist nochmal, dass sich das Imperium Fight Team ja gerade eher so ein bisschen unpolitisch gibt. Und die ist die Frage, ob das eigentlich glaubhaft ist und warum die sozusagen ihre politische Einstellung, ihre politische Herkunft so ein bisschen verstecken, in Anführungsstrichen, und ob es da auch Unterschiede zum Beispiel zu anderen Gruppierungen wie dem Jungsturm Erfurt gibt.
Die Frage nach den Unterschieden zum Jungsturm Erfurt, die verstehe ich, glaube ich, nicht ganz, weil das Imperium Fight Team ist ja ein Kampfsportstudio, also eine Organisation. Die Gruppe Jungsturm Erfurt ist eine Hooligan-Gruppe sozusagen, die erstmal kein eigenes Kampfsportstudio in der Form betreibt. Die sind natürlich eng verbunden darüber, dass Leipzig-Erfurt-Halle eine alte Hooligan-Connection ist, ein altes Netzwerk, was seit Jahren betrieben wird und auch in der jüngeren Generation eng miteinander verwurzelt ist. Ob das Imperium Fight Team sich so unpolitisch gibt, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also vielleicht könnt ihr in Wurzen das auch nochmal anders beurteilen, wie sie sich vor Ort geben. Allerdings würde ich schon darauf hinweisen, ne, ich meine, das Imperium Fight Team hat etwas getan, was für ein Kampfsportstudio sehr ungewöhnlich ist, nämlich die haben einen Wahlaufruf für die AfD gestartet im Bundestagswahlkampf 2017. Das halte ich genau für nicht unpolitisch, sondern genau das Gegenteil dessen. Wenn ich mir die Akteure also einige der Kämpfer angucke, die deutlich aus dem Imperium Fight Team kommen, was die politisch so auf Instagram und ihren sozialen Medien teilen, dann würde ich sagen, das ist ganz klar rassistische Hetze. Das ist genau das, was in der rechten Bubble die ganze Zeit passiert. Also das heißt, Straftaten von Migranten werden entweder erfunden oder hochgejazzt zu Dingen, die sie nicht sind. Also meiner Wahrnehmung nach agieren die gar nicht so unpolitisch, aber ich lasse mir gerne auch andere Eindrücke zukommen.
Also ich vermute, dass die Frage sich sozusagen auf die Zeit nach 2017 bezog oder sozusagen jetzt im Laufe der Geschichte. Kann das aber sozusagen auch nicht ganz genau beantworten. Genau, ich meinte jetzt, weil du ja auf den Bundestagswahlkampf und sozusagen die Positionierung zur bezüglich der AfD angesprochen hattest. Und ich glaube, die Frage zielte sozusagen so ein bisschen auf die lange Kontinuität beim Imperium Fight Team.
Ich meine, ich habe ja Imperium Fighting Championship, ich kann das ja kurz nochmal erzählen, ja auch 2016 besucht. Da waren ja ungefähr, ich würde sagen, so rund 1500 Leute im Kohlrabi-Zirkus. Mindestens die Hälfte davon kam, also das sieht man ja an Statur, an Tattoos, an Kleidungsmarken und auch wenn man einzelne Leute kennt, kam ganz deutlich aus der extrem rechten Szene, größtenteils aus dem sächsischen Hooliganismus. Ja, das waren 200 Lockhools und Ultras, die ihre Kämpfer, unter anderem Timo Feucht, damals lautstark angefeuert haben. Also der ganze Fußball-Hooligan-Bezug, der wurde auch nicht verschwiegen. Die Entwicklung seither finde ich um Imperium insofern spannend, als dass Imperium ja damals gesagt hat, dass sie unter die Top 3 der deutschen MMA-Veranstalter vorstoßen wollen und seither einfach kein Event mehr gemacht haben. Jetzt kann man natürlich ruminterpretieren, was der Grund ist. Ich würde es so interpretieren, ich glaube, dass auch aufgrund der medialen Berichterstattung die einfach keine große Halle mehr kriegen in Leipzig. Dafür sind sie dann doch zu markiert, also zu bekannt, wer sie eigentlich sind. In eine andere Stadt wie Dresden oder Chemnitz auszuweichen, glaube ich, verbietet sich so ein bisschen auf einer Hooligan-Ebene. Also wenn Leipziger Hooligans in Chemnitz was veranstalten, dann sozusagen dringt man da ein fremdes Territorium so ein bisschen ein. Deswegen, glaube ich, haben sie ja eher die Strategie gewählt von dieser Event-Ebene, die ja auch eine besondere Sichtbarkeit schafft. Ja, das muss man ja sagen, offensichtlich eher ins Leipziger Umland zu wandern. Also da waren sie ja schon immer, aber sozusagen dort mehr ihren Fokus hinzulegen, um dort Kampfsportstudios aufzumachen und offenbar ja auch politischen Nachwuchs zu rekrutieren. Und wenn wir schon über den 7.11. geredet haben, ich meine, einige von euch werden sich da mindestens so auskennen wie ich. Es gab ja dieses Foto von, wo irgendwie die Nachricht rumging, das seien Lazio-Rom-Hools mit Lock-Hools zusammen. Ich halte das für Unsinn. Ich glaube, das war Herr Brinser mit seinem gezogenen Nachwuchs. Die hatten Lazio-Mützen auf. Das waren diese Leute. Und dafür sind diese Kampfsportstudios da.
Ja, danke. Es gibt jetzt nochmal Fragen, die sich so ein bisschen zum Umgang mit der ganzen Situation richten. Zum einen von einer Person aus Taucher, der die Person fragt, was die Gemeinde eigentlich für eine Möglichkeit hat, bei privat betriebenen Gyms vor Ort dagegen vorzugehen. Also konkret, das Imperium Fight Team hat ja in Taucher eine neue Trainingsstätte eröffnet. Genau, was die Gemeinde da machen kann. Und dann noch eine allgemeinere Frage, wo man allgemein ansetzen kann, um diese Umstände zu verändern.
Ich kenne die Situation in Taucher ein bisschen, habe ja auch schon mal ein, zwei E-Mails geschrieben mit Leuten aus Taucher. Ich glaube, der Schlüssel für die Situation in Taucher an der Stelle ist tatsächlich der Vermieter dieser Lokalität. So, die Frage ist, wer vermietet den Laden? Weiß der, wen er dort einziehen lassen? Unterstützt er das oder tut er das nicht? Denn letztlich gibt es einen freien Markt, auf dem Menschen Dinge mieten dürfen. Und letztendlich ist der Vermieter dafür verantwortlich, wem er seine Halle oder seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Wer der Vermieter ist, weiß ich allerdings nicht. Wenn das jemand weiß, könnt ihr das auch gerne beitragen. Und die Taucher-Situation, die verweist ja auch auf ein größeres Problem. Ja, was ihr gerne auch tun könnt, ist, euren Bundestagsabgeordneten mal anzuschreiben und dem mal vorzuschlagen, dass die Sportpolitik da aktiv werden muss. Denn das ist ein Thema, was ich auch in dem Vortrag kurz angeschnitten habe. Ein großes Problem sehe ich darin, dass dieser Markt so dermaßen unreguliert ist. Ja, also wir reden ja, wenn wir über Sport reden, im Grunde immer über zwei Sportwelten. Wir reden einerseits über den traditionellen Vereinssport, der größtenteils in der deutschen Sportjugend und im Deutschen Olympischen Sportbund organisiert ist. Im Kampfsport sind das zum Beispiel Karate, Taekwondo, Judo und Boxen. Und reden wir andererseits über einen freien Markt, auf dem es keine Regulierung gibt. Auch, also jeder vorbestrafte Neonazi kann ein Kampfsportgym aufmachen. Auch unsere Runde heute Abend dürfte ein Kampfsportgym eröffnen. Ich bin grundsätzlich gar kein großer Fan davon, dass Staat alles reguliert, aber ich glaube, dass genau in einem wirklich sensiblen Bereich wie Kampfsport, das heißt Gewaltausbildung, braucht es meines Erachtens irgendeine politische Regelung zur Frage, wer darf Gyms betreiben, wer darf eigentlich Trainerlizenzen machen, was beinhalten diese Trainerlizenzen in Bezug auf Prävention, Gewalt, Diskriminierung, extreme Rechte. Da besteht meines Erachtens enormer Handlungsbedarf. Weil heute haben wir die Situation nämlich andersrum und das war das Beispiel des Dritten Weges, war nur ein Beispiel. Wir haben heute teilweise Neonazi-Hools, die städtisch geförderte Gewaltpräventionskurse im Auftrag der kommunalen Bildungsbehörden anbieten und ja, dort sozusagen mit Geld verdienen. Ich halte das für einen Riesenskandal, weil dadurch natürlich die entsprechenden Netzwerke finanziert werden und weil eine Situation in Taucher, das muss ich leider auch sagen, also ich habe schon gelesen, es gab schon eine Antwort, ich lese die auch gleich. Die ist für so eine Initiative, also sozusagen für Menschen aus Taucher, ist so eine Situation wahnsinnig schwer zu lösen, wenn Politik da schon nicht aktiv wird. Natürlich muss Politik einen Rahmen setzen, auch damit Zivilgesellschaft sich vernünftig wehren kann.
Genau, die Antwort aus Taucher war, dass die Person, also der Vermieter nämlich an, bereits bekannt ist und mit Brinser zu tun hat. Das schließt jetzt für mich, oder letztlich für mich so interpretieren, dass es offensichtlich sozusagen die Person weiß, an wen sie vermietet hat.
Dann kann man nur noch mal an die Behörden appellieren, ob das Ordnungsamt mal guckt, ob alle tragenden Wände wirklich tragende Wände sind, ob der Feuerschutz auch eingehalten ist, ob die Fluchtwege da sind und ob die Parkplätze stimmen. Das war letzten Endes immer, also meistens sogar der erfolgreichste Weg für Behörden, auch mal eine Räumlichkeit in die Parade zu fahren. So. Als Taucher Zivilgesellschaft, ich will euch da nicht demotivieren, weil ich finde das Engagement gegen dieses Gym auch richtig und wichtig. Allerdings die rechtlichen Möglichkeiten, dort einzuschreiten, sind leider kaum vorhanden. Was ihr natürlich auch gucken könnt, ist, dass dort, keine Ahnung, dass euer Taucher-Gymnasium nicht anfängt, Gewaltpräventionskurse im Imperium Fight Team in Taucher zu buchen oder solche Dinge. Das solltet ihr möglichst verhindern.
Genau, und es gab noch eine Konkretisierung zu der Frage von vorhin, zum Imperium Fight Team und der Entwicklung von dem. Und zwar bezog sich die Frage nochmal konkret auf offen neonazistische, rassistische Inhalte, vor allen Dingen auf den Social Media Kanälen vom Imperium Fight Team. Und nicht nur auf so Wahlaufruf AfD bzw. neues Forum für Watson. Und ich interpretiere das so, dass es das sozusagen ja geändert hat in der öffentlichen Darstellung, zumindest vom Imperium Fight Team. Und deine Ausführungen habe ich aber so interpretiert, dass du nach wie vor sagen würdest, es ist ein Gym von Neonazis für Neonazis, wo sie ihre Gewalt trainieren und ausüben. So, ist es korrekt so?
Erstens das und zweitens würde ich die Trennung gar nicht mitgehen, die in der Frage impliziert ist. Also neonazistische und rassistische Inhalte von AfD-Wahlaufrufen zu trennen, weil wenn man sich die Aufrufe zur AfD-Wahl damals anguckt, dann ging es genau um rassistische Inhalte. Also es wurde ja genau dazu aufgerufen, die AfD zu wählen, weil sie die einzige Partei ist, die sich sozusagen in deren Sinne aktiv gegen Migration nach Deutschland wehrt. Also sozusagen die Migrationsfeindlichkeit, der Rassismus war ja untrennbar mit dem Wahlaufruf verbunden. Genau. Ja, und wenn man, das zweite, genau wie du sagtest, wenn man sich die Accounts in den sozialen Medien anguckt, dann sieht man ja eine Reihenfolge an rassistischen Witzen, an staats- und demokratiefeindlichen Sprüchen, an Hetze gegen politische Gegner. Das hat überhaupt nicht abgenommen.
Und das finde ich ja tatsächlich auch spannend, nicht nur beim Imperium Fight Team sozusagen als Gym, sondern ja auch bei Benjamin Brinser, wenn man sich seine sozialen Medien anguckt, tauchen ja auch sozusagen sehr eindeutige Bezüge nochmal auf.
Genau, man muss sich tatsächlich eher auch die Accounts von den führenden Köpfen dort sozusagen angucken. Nicht alles wird über die Accounts vom Imperium Fight Team gespielt. Auf der Facebook-Seite passiert relativ wenig und auf der Homepage, glaube ich, zur Imperium Fighting Championship, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber da wird seit 2016, wurde jahrelang Coming Soon angegründet und dann kam halt nichts.
Es gibt nochmal den Wunsch, den einen Aspekt von gerade eben zu vertiefen, und zwar den zu, welche Gyms profitieren von staatlicher Förderung trotz des entsprechenden Backgrounds.
Ja, ich habe auch nicht die komplette Liste, aber ich kann euch ein Beispiel aus dem Raum Cottbus nennen. Da gibt es zum Beispiel das Kampfsport- und Athletikcenter Karlau, dessen Gründer ja ins Milieu der rechten, also der Neonazi-Hooligan-Szene aus Cottbus gehört. Und wenn man sich dessen Instagram-Account mal anguckt, dann finde ich es frappierend, dass dort offensichtlich Kinderkurse tagsüber stattfinden, die meines Erachtens auch kommunal gefördert werden. Und abends gibt es dann die Instagram-Bilder, wo der Gymbetreiber mit diversen Hells Angels aus dem Spreewald steht. Dann ist natürlich die Frage, was passiert denn hier gerade? Also kann es sein, dass sich hier ein zentraler Trainingsort für die sehr rechten Hells Angels-Strukturen aus dem Raum Cottbus auch dadurch finanzieren, dass man kommunale Kinderangebote hat? Ich glaube, es ist eine sehr berechtigte Frage an der Stelle. Und ist ein Thema, das man gerne nochmal weiter reinbaggern kann. Ich habe auch nicht den Überblick über alles. Ich höre nur solche Dinge aus diversen Städten immer wieder, dass sozusagen zwielichtige Angebote teilweise in Kampfsportstudios dort unterbreitet werden, die nicht selten aus rockernahen Strukturen kommen.
Genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz einen Hinweis. Ich bin unter anderem auch bei Chronicle E aktiv. Das ist eine Dokumentationsplattform, die sich unter anderem auch mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Im Januar 2021 erscheint eine neue Broschüre, wo es auch einen Text geben wird, der sich nochmal rechten, rechtsoffenen Gyms in der Region Leipzig widmen wird. Genau, da sozusagen auch nochmal so einen kleinen Einblick liefern wird für alle, die das nochmal interessiert dann. Genau, es gibt noch eine Frage. Kannst du auf Verbindungen zu organisierter Kriminalität eingehen, zum Beispiel über Security?
Also ich habe erstmal den Link zum Buch mal gepostet. Ich habe mir das mal gerade kurz erlaubt. Naja, also auch das kann man an verschiedenen Orten deutlich machen. Auch dazu gibt es ja einen Beitrag extra zum Security-Business und Rocker-Verbindungen in dem Buch von einem höchst kompetenten Gastautoren. Da gibt es gerade im Raum Sachsen und Südbrandenburg ja diverse Geschichten. Es gibt ja die Geschichte des Leipziger Rockerkrieges, in die sozusagen die Leipziger Hooligan-Szene ja eingebunden war. Und es gibt ja auch die Geschichte, dass die Cottbusser Neonazi-Hooligan-Strukturen offensichtlich in einer, wie soll man sagen, geschäftlichen Konkurrenz mit den dortigen Hells Angels stehen, was immer noch ein sehr undurchsichtiges Feld ist, weil einerseits konkurriert man um denselben Markt, andererseits ist man aber auch geschäftlich miteinander verbunden. Ich glaube, sprichwörtlich beschreibt man das mit Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. So, aber also was es definitiv gibt, und das ist sozusagen in Sachsen und auch im Raum Cottbus im Grunde dasselbe, es gibt sehr breite Neonazi- und auch ins Rockermilieu reichende Strukturen im Security-Business. Gerade in Sachsen gab es ja eine Zeit lang diesen Versuch von den Vereinigten Türstehern Ostdeutschland sozusagen im Grunde so eine eigene Art Türsteherkartell aufzubauen, um sich sozusagen die Türen in Sachsen aufzuteilen. Führende Köpfe davon kamen ja aus der Neonazi-Hooligan-Szene in Sachsen. Und in Cottbus ist die Situation ja ganz offen so, und das finde ich ein sehr eindrückliches Bild. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten haben mal vor 1,5 Jahren eine Recherche veröffentlicht, wo sie Zahlen mal benennen konnten. Es gibt nämlich in Cottbus und im Umland 50 Security-Firmen mit ungefähr 2000 Angestellten. Das nenne ich mal eine Schlüsselindustrie. Und trotzdem haben Institutionen vor Ort das Problem, dass sie keinen integeren Security-Dienst finden können. Keinen Security-Dienst, bei dem sie die Hand ins Feuer dafür legen können, dass der keine Neonazis anstellt. Das ist der Grund, warum ich von einer Art Jobbörse rede, weil diverse Hooligans, Neonazi-Hools, mit denen ich mich da beschäftigt habe, sind irgendwo angedockt an diverse Security-Firmen. Mit Namen ist es an der Stelle immer so ein bisschen schwierig, weil, und das ist ein sehr spezifisch, also sozusagen mit Namen in der extremen Rechten und in der Hooligan-Szene ist es schon immer schwierig, weil es so viele Gruppen gibt. In der Security-Business-Szene toppt sich das alles nochmal, weil sozusagen die Reihe an Firmengründungen, Firmenauflösungen und der sogenannten Versuppung total immens ist. Versuppung heißt, es gibt Firmen, die kriegen einen größeren Auftrag und reichen kleinere Pakete davon an bis zu 20, 30 kleinere Firmen runter und letztendlich weiß man eigentlich bei einem Event gar nicht mehr, welche Firma da steht, wobei es eigentlich immer dieselben Leute sind.
Vielleicht da auch nochmal der Hinweis, im antifaschistischen Infoblatt gab es im letzten Jahr, glaube ich, einen relativ ausführlichen Artikel, der sich zum Beispiel in den Vereinigten Türstehern Ostdeutschland sozusagen diesem ganzen Komplex aus Hooligans, Neonazis und so weiter widmet und das auch nochmal sozusagen so ein bisschen in der Geschichte beleuchtet. Mhm. Es gibt noch eine Frage zu Beispielen aus der Vergangenheit, wo Businessinteressen und politische Interessen auch in den Konflikt geraten sind. Du hast es ja vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, vor allen Dingen in diesem Straight-Edge-Bereich und dann dem Kampfsport und den Saufnazis, die das Konzert angucken wollen, sage ich es mal so platt. Genau, vielleicht gibt es ja auch noch andere Beispiele, die du noch schildern kannst.
Ich muss gerade ehrlich gesagt überlegen. Ich finde tatsächlich, das ist das plakativste Beispiel. Was anderes, worauf man nochmal, was man nochmal erwähnen kann, da geraten die Interessen vielleicht nicht in Widerspruch, aber vielleicht doch ein Stück weit ist, Teil dieser Neonazi-Kampfsportszene trägt ja gerne auch das Ideal von, wie ich ja schon sagte, sozusagen von trainierter Reinheit, von asketischem Training und sozusagen Körperlichkeit vor sich her. Das hindert sie aber offensichtlich nicht daran, auch teilweise im Drogenhandel aktiv zu sein. Also sozusagen dieser Dennis Kapustin aus Russland, der mittlerweile in Kiew festsitzt, das habe ich vorhin nicht erwähnt, weil es ein bisschen detailreich wird, der darf ja für 10 Jahre nicht in die EU einreisen, weil die deutschen Behörden im Einklang mit den europäischen Behörden ihm Einreiseverbot in die EU gegeben haben. Und der Anlass dafür war, dass die ukrainischen Behörden diesen Dennis Kapustin festgesetzt haben und ihm ermittelt haben, weil der offenbar eine Amphetaminküche in seiner eigenen Wohnung hatte. So. Das heißt, die Idee von einerseits ja, Training, Reinheit, so ein strammes, hochideologisiertes Ideal eines politischen Soldaten zu vertreten und gleichzeitig aber in den Drogenhandel zu investieren oder dort groß einzusteigen, ist ideologisch eigentlich widersprüchlich. Geschäftlich wird das aber ausgeblendet. Es ist ja tatsächlich bis heute so, dass ein relevanter Teil, ich habe auch dazu jetzt keine Zahl gerade vor Ort, aber beschäftige mich mit den Dingen ja auch viel, ein relevanter Teil an Neonazis, die Haftstrafen verbüßen, tun das nicht unbedingt wegen schweren Körperverletzungen oder nationalsozialistischen Symbolen, sondern tun das tatsächlich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Drogenhandel.
Okay, es gibt jetzt im Chat, soweit ich das sehen kann, keine weiteren Fragen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen zwischendrin. Dann würde ich dir vielleicht abschließend nochmal die Frage stellen, mit so einem Blick in die Zukunft. Ich würde dich bitten, nochmal so einen positiven Ausblick zu formulieren. Also im Sinne von, was kann man eigentlich tun? Wo ist die Gesellschaft vielleicht auch auf so einem guten Weg schon? Was gibt es für Ansätze?
Das können wir gerne machen, weil ich glaube tatsächlich, dass viel in Bewegung gekommen ist. Ich hoffe auch oder bin froh, dass ich mit dem Buch da auch ein Teil von bin, weil ich kriege viele Rückmeldungen tatsächlich von Kampfsporttrainern. Übrigens auch aus Sachsen, die mich dann anmelden und sagen, Robert, ich habe das Buch gelesen, ich wusste gar nicht, dass es Boxen schon im Nationalsozialismus gab. Und da würde ich sagen, okay, dann hat das Buch auch einen politischen Bildungsauftrag so ein bisschen erfüllt. Ich glaube, dass die ganze Debatte um gesellschaftliche Verantwortung von Kampfsport und in den Disziplinen, die intensiviert sich gerade und die wird in den nächsten Jahren sehr intensiv geführt werden. Ich glaube, dass Sportpolitik nicht umhinkommt, sich dem Thema zu widmen. Das wird auch dazu führen, dass die Verbände sich zunehmend positionieren müssen. Und es wird dazu führen, dass sich vielleicht auch ein Stück weit Spreu vom Weizen trennt, nämlich dass Gyms sich entscheiden müssen, ob sie Leitbilder entwerfen, ob sie zum Thema Vielfalt, Antidiskriminierung irgendwas Vernünftiges zu sagen haben oder ob sie es nicht tun. Ich glaube, dass die Debatte dafür, also wie soll man sagen, wollte ich etwas Positives sagen, ich glaube, das Positivste ist, dass diese Debatte gerade richtig anfängt. Und ich glaube, ich finde es wichtig, dass möglichst viele Leute sich da auch zu Wort melden. Gerade nach den Ereignissen, die da Anfang November in Leipzig stattgefunden haben. Weißt du, wurde ich ja medial auch ein, zwei Mal gefragt, welche Hooligans von welchen Fußballvereinen waren das gerade und was kann man dagegen tun? Da würde ich sagen, die Frage kann man beantworten. Genauso gut kann man aber auch mal die Frage stellen, gab es eigentlich eine Kampfsportorganisation, die sich davon distanziert hat? Gab es irgendein Kampfsportgym aus der Region, das daraus Schlüsse gezogen hat? Das sind Fragen, die sollten wir alle immer wieder in den Diskurs stellen und dann entwickelt sich auch die Debatte weiter. Reicht dir das?
Mir reicht das. Ich hoffe, den anderen Teilnehmenden auch. Genau. Danke von meiner Seite für deine Zeit, für die ausführliche Schilderung und auch für die Gesprächsrunde jetzt im Anschluss. Nochmal zwei Hinweise. Einmal aufs NDK. Ingo hatte ganz am Anfang den Link reingepostet. Netzwerk für demokratische Kultur aus Wurzen. Da finden, wenn nicht Corona ist, auch ansonsten Veranstaltungen vor Ort statt. Auch das NDK ist immer wieder von Anfeindungen betroffen. Schaut gerne mal auf deren Homepage vorbei und informiert euch über die Sachen, die es da gibt, wenn ihr die nicht eh schon kennt. Und genau, nochmal Werbung für dein Buch. Das kennen ja jetzt hoffentlich alle haben es kennengelernt im Laufe des Vortrages. Denn wie gesagt, sehr lesenswert, sehr dicht, sehr detailreich. Da kann man auch viele Sachen nochmal nachlesen. Genau. Vielen Dank an der Stelle und einen schönen Abend.
Ich bedanke mich für die Einladung, weil hiermit endet meine Lesereise dieses Jahr und ich fand es sehr schön, bei euch in Wurzen machen zu dürfen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und eine Sache sei noch erlaubt, falls irgendwer im Nachgang noch kurzes Interesse an Austausch hat oder mir mal eine E-Mail schreiben will, dann könnt ihr das gerne tun. Manchmal mag man ja auch Dinge nochmal äußern, nicht in einer Runde von 40 Leuten, die man nicht sieht. Insofern schreibt mich gerne an.
Ihr habt die Diskussion im Anschluss an den Vortrag Ihr Kampf, wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert, mit dem Autor Robert Klaus gehört. Ein Podcast des Netzwerks Demokratische Kultur in Wurzen. Musik von Broke for Free, Daybird.